Deutschlandfunk, eine Welt.
Unser Auslandsmagazin am Samstagmittag. Am Mikrofon grüßt Susanne Elka-Fief. Und das sind die Themen. Kolumbien, die Steinkohle und der Krieg in der Ukraine. Auch Deutschland will mehr von dort importieren. Doch mit welchen Folgen? Überraschende Offerte aus Israel. Es will diplomatische Beziehungen zu Saudi-Arabien. Doch was sagt der saudische König? Mali und das Massaker von Mura. Augenzeugen berichten von russischer Teilnahme. Und Hongkong. Ein ehemaliger Polizist wird neuer Regierungschef. Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat bereits unzählige das Leben gekostet. Und er hat weite Teile des Landes zerstört. Doch er führt auch zu Konsequenzen ganz anderswo auf diesem Planeten, mit Folgen für Mensch und Natur. In dem Versuch, sich von russischem Öl, Gas und russischer Kohle zu lösen, gehen westliche Regierungen auf die Suche nach anderen Produzenten. Beispiel Kolumbien. Dort befindet sich die größte Tagebaumine Lateinamerikas. Auch Deutschland bezieht Steinkohle von dort, möchte die Menge jetzt steigern, so die Angaben aus Bogota. Die Menschen in der Region hat das in Alarmbereitschaft versetzt. Marie-Christine Böse und Anne Herberg aus Kolumbien.
Ein kleiner Kinderarm, übersät mit unzähligen Wundstellen. Luis Misael Socorro Sipuna ist überzeugt, an der Hautkrankheit seiner 5-jährigen Tochter ist das Monster schuld. So nennen sich hier in Kolumbiens Guajira-Region die Steinkohlemine El Cerejón, den größten Tagebau Lateinamerikas. Das hier ist nicht der einzige Fall. In unseren Gemeinden haben viele Kinder und auch Ältere dieselbe Hautkrankheit. Sie kommt vom Kohlestaub. Er hat unsere Luft verschmutzt. Wenn Regen fällt, sind die Blätter der Bäume schwarz und auf dem Wasser liegt ein ölig-schwarzer Film. Luis Misael Socorro Sipuna gehört dem indigenen Volk der Wayuu an, die hier in der Guajira seit hunderten Jahren leben. Doch der gigantische, in Terrassen angelegte Schlund der Tagebaumine rückt immer näher an die einfachen, aus Holzhäusern und Strohdächern bestehenden Siedlungen der Indigenen heran. El Cerejón kam vor 40 Jahren in die Region. Heute gehört die Mine dem multinationalen Glencore-Konzern mit Sitz in der Schweiz. Sie exportiert jährlich etwa 30 Millionen Tonnen Kohle in alle Welt. Auch nach Deutschland. Die Wayuu-Gemeinden fürchten, El Cerejón könnte schon bald noch weiter an ihre Dörfer heranwachsen. Und das hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat dazu geführt, dass keine Kohle mehr aus Russland gekauft werden soll. Nun soll Kolumbien einspringen. Und das, obwohl Deutschland mal gesagt hat, wir stoppen die Importe aus Kolumbien. Das scheint jetzt hinfällig. Und die Leidtragenden sind wir hier. Bisher stammen rund 5% der deutschen Kohleimporte aus Kolumbien. In Zukunft wolle man Deutschland in Sachen Energiesicherheit jedoch mehr unterstützen, hieß es vor kurzem von der Regierung Iván Duques. Dazu habe es bereits ein persönliches Telefonat zwischen Kolumbiens Präsident und Bundeskanzler Olaf Scholz gegeben. Umweltschützer sind in Alarmbereitschaft. Zwar hat Kolumbiens Verfassungsgericht den Bergbaukonzern zu mehr Vorsorge verurteilt, doch El Cerejón halte sich nicht daran, sagt der Geologe Julio Ferro Morales von der Umweltorganisation Terrae. Auch von der Regierung gebe es keinen Druck. Es gehört zur Politik dieses Landes, auf die Ausbeutung von Rohstoffen zu setzen. Und die Regierungsinstitutionen unterstützen diese Ausbeutung aktiv. Die Studien, anhand derer El Cerejón Lizenzen erhalten hat, waren schlecht gemacht. Doch mit genau denselben Daten, allerdings von unseren Experten interpretiert, konnten wir den enormen Schaden für Wasser, Luft und Umwelt nachweisen. Kolumbiens Bergbauministerium ließ eine Anfrage der ARD diesbezüglich unbeantwortet. Eine Reaktion gab es von den Minenbetreibern. Man halte sich an Grenzwerte und an kolumbianisches Recht, hieß es in dem 9-seitigen Antwortschreiben. Und auch die deutschen Firmen STEAG und NBW, die Kohle aus dem Tagebau in Kolumbien beziehen, erklärten:
In der Vergangenheit hat Cerrejón uns keinen Grund gegeben, die über lange Jahre geschaffene Vertrauensbasis in Zweifel zu ziehen.
Zur Wahrheit gehört auch, dass die Mine in der Guajira nicht nur Gegner, sondern auch Befürworter hat. Sie schafft Arbeitsplätze in einer der ärmsten Regionen des Landes. Der Streit um die Mine, er spaltet auch die Dörfer der Guajira. Es geht um unsere kulturelle Identität, sagt Leobardo Alberto Sierra Frias. Auch er gehört den Bayou an. Er zeigt auf ein schlammbraunes Rinnsal, das sich zwischen Steinen und Gras durch die sandbraune Erde windet. Dies war einmal der Bach Arroyo Bruno. Cerrejón ließ ihn auf knapp 4 Kilometern umleiten, um dort Kohle abzubauen. Die Firma legte ein neues Flussbett an, das sie als artenreich und vorbildlich lobt. Leobardo schüttelt mit dem Kopf. Heute gibt es ein bisschen Wasser, aber nur, weil es ausnahmsweise etwas geregnet hat. Fische gibt es nicht mehr. Unsere medizinischen Pflanzen wachsen hier nicht mehr. Die Umleitung war ein Desaster. Doch ohne Wasser müssen wir hier gehen. Damit verlieren wir unseren Lebensraum und unsere Identität. Der Arroyo Bruno ist der letzte verbliebene Zufluss des Rio Rancherio, des einzigen Flusses der Guajira und damit zentral für die Wasserversorgung der ohnehin trockenen Halbwüste. Die europäischen Vertreter sollten einmal herkommen und mit den Gemeinden sprechen, fordert Luis Misael Socorras y Puna. Die Kohle, die ihr bei euch verbraucht, ist beschmutzt mit Blut, Elend und Vertreibungen. Hier vor Ort sind tausende Familien betroffen. Und was ist aus dem Diskurs vom Kohleausstieg geworden? Oder wird der Schaden einfach ausgelagert? Wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, dann müssen wir weltweit aufhören, auf fossile Brennstoffe zu setzen. Seit Luis Misael gegen die Mine kämpft, trägt er eine schusssichere Weste. 4 Attentate von Unbekannten habe er bereits überlebt. Doch er will nicht aufgeben. Es geht um den Lebensraum der Bayou und um die Zukunft der nächsten Generation, sagt er, wie die seiner 5-jährigen Tochter.
Ein Krieg in Europa mit Folgen ganz anderswo. Menschenrechtler fordern die deutschen Unternehmen auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Marie-Christine Böse und Anne Herberg aus Kolumbien. Wir blicken in den Nahen Osten, die Region, die nicht zur Ruhe kommen kann. Vor allem, weil ihr Kernkonflikt, der zwischen Israelis und Palästinensern, nicht gelöst wird. In den vergangenen Tagen und Wochen hat es auf beiden Seiten erneut viele Tote und Verletzte gegeben, zuletzt in Eilat. Und genau in diesen Tagen wendet sich der israelische Präsident Herzog an die Öffentlichkeit, spricht sich für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Saudi-Arabien aus. Ausgerechnet Saudi-Arabien, das Land in der arabischen Welt, das gewichtig ist, einflussreich, sich aber deutlich für die Sache der Palästinenser ausspricht. Ob der israelische Präsident Gehör finden wird, Björn Blaschke mit einer Einschätzung.
Ein Normalisierungsprozess zwischen Israel und Saudi-Arabien wäre dem Herrscherhaus in Riad durchaus willkommen. Repräsentanten Saudi-Arabiens werden nicht müde, das zu betonen. Zum Beispiel vor einem Jahr Faisal Al-Farhan, der Außenminister des Königreiches, bei CNN. Ich weiß nicht, ob die Angelegenheit unmittelbar bevorsteht. Selbstverständlich liegt ein Normalisierungsabkommen auf dem Tisch. Ich denke, dass die Normalisierung der Position Israels in der Region für die gesamte Region enorme Vorteile brächte. Sowohl in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht als auch unter dem Aspekt der Sicherheit. Der Sicherheitsaspekt. Israel hat einen Feind, den auch das Königshaus von Saudi-Arabien höchst kritisch sieht: Iran. Dazu die Wirtschaft. Trotz Ölpreistief und Corona-bedingten weltweiten Einbrüchen hat Saudi-Arabien immer noch Geld. Viel Geld. Und dieses Geld investiert die Golfmonarchie, unter anderem in den Ländern des Nahen Ostens. Davon würde auch Israel gerne profitieren. Diese gemeinsamen Interessen, Geld und Iran, teilen neben Israel auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain. Deshalb haben sie im vergangenen Jahr diplomatische Beziehungen aufgenommen. König Salman von Saudi-Arabien hält eine solche Normalisierung auch für möglich, hat aber eine Bedingung. Er will, dass Israel zunächst sein Verhältnis zu den Palästinensern sozusagen normalisiert. Immer wieder heißt es aus Riad, Voraussetzung für einen formalen Frieden sei die Gründung eines Palästinenserstaates. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung vergangenen September deutete König Salman das erneut an. Wir bekräftigen, dass Frieden die strategische Option für den Nahen Osten ist. Der aber setzt voraus, dass es eine gerechte und dauerhafte Lösung der palästinensischen Frage gibt, auf Grundlage der internationalen Resolutionen, die das Recht des palästinensischen Volkes auf Errichtung eines unabhängigen Staates in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt garantieren. König Salman ist konsequent. Bereits vor 20 Jahren, genau im März 2002, präsentierte Saudi-Arabien während des arabischen Gipfels in Beirut eine Initiative. Alle arabischen Staaten boten Israel Frieden, unter der Bedingung, dass Israel der Gründung eines palästinensischen Staates zustimmt, und zwar in den Grenzen, die vor dem Sechstagekrieg 1967 galten. Diese konsequente Haltung des Königs dürfte indes nicht unbedingt seiner Liebe zu den Palästinenserinnen und Palästinensern geschuldet sein. Saudi-Arabien will Regionalmacht sein. Arabische Regionalmacht. Ein Gegengewicht zum nicht-arabischen Iran. Als arabische Regionalmacht kann Saudi-Arabien aber nicht einfach den arabisch-israelischen Kernkonflikt, die palästinensischen Schwestern und Brüder, zu seinen eigenen Gunsten vergessen. König Salman muss vielmehr am palästinensischen Staat festhalten. Auch weil Saudi-Arabien im Jemen, im Irak, in Syrien und im Libanon in den zurückliegenden Jahren deutlich an Einfluss verloren hat, der Iran jedoch gewonnen. Das spielt auch auf der ideologisch-religiösen Ebene eine Rolle. Das saudi-arabische Herrscherhaus ist Hüter der islamischen Städten Mekka und Medina und hält bei allen Reformen an einem ultrakonservativen sunnitischen Islam fest. Der schiitisch dominierte Iran dagegen will die Flamme der islamischen Revolution in die Welt hinaustragen und ist dabei recht erfolgreich. Im Gespräch mit dem arabischen Sender Al-Hiwa stellt das auch Saad el-Faqih fest, der Gründer von Mira, der in London ansässigen Bewegung für islamische Reform in Arabien. Saudi-Arabien hat die meisten seiner Karten bei der Führung der islamisch-arabischen Welt verloren. Und wenn es nun die letzte Karte durch die Normalisierung mit Israel verspielt, könnten sich die Muslime an der Türkei, Pakistan, Indonesien oder am Iran orientieren. Da versucht das saudi-arabische Herrscherhaus doch lieber, andere islamische Staaten finanziell an sich zu binden. Gerade geben sich wichtige Politiker der islamischen Welt in Saudi-Arabien die Klinke in die Hand. Shehbaz Sharif, Pakistans neuer Regierungschef, machte seine erste Auslandsreise im Amt nach Riad. Zuletzt kam Recep Tayyip Erdogan, ein jahrelanger Erzfeind des Herrscherhauses in Riad. Geld lässt Animositäten verfliegen. Offen bleibt, welche Israel-Politik aus Saudi-Arabien zu erwarten ist, wenn erst der Kronprinz dem greisen König Salman nachfolgt. Mohammed bin Salman soll schon heute heimlich gute Beziehungen zu Israel unterhalten.
Bahrain, die Emirate, Marokko und der Sudan haben diplomatische Beziehungen aufgenommen. Der greise König lehnt ab, doch der Sohn könnte die Weichen neu stellen. Björn Glaschke mit einer Einschätzung. Die malische Armee hatte die groß angelegte Operation als Erfolg feiern wollen. Anfang April verkündete sie im Dorf Moura mehr als 200 bewaffnete Terroristen getötet und das ganze Gebiet gesäubert zu haben. Moura, das in den vergangenen Jahren unter der Kontrolle von Dschihadisten gestanden haben soll. Moura, das etwa 50 Kilometer entfernt liegt von einer der größten Basen der UN-Friedenstruppen in Mali. Doch der sogenannte Erfolg der malischen Armee war nur vermeintlich. Wenig später sprach die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von etwa 300 toten Zivilisten, sprach von der schlimmsten Gräueltat seit Beginn des Sahel-Konflikts vor 10 Jahren. Überlebende berichten von den Tätern, malische Soldaten und russische Sicherheitskräfte. Bettina Rühl hat für uns recherchiert.
Zwischen Kühen, Schafen und Ziegen laufen Kinder herum und spielen. Sie haben mit ihren Eltern auf einem der Viehmärkte von Bamako Zuflucht gesucht, der malischen Hauptstadt. Hierher ist auch ein junger Mann aus dem Ort Moura geflohen. Er möchte aus Sicherheitsgründen anonym bleiben und heißt hier Adama Cissé. Nach eigenen Angaben ist Cissé ein Überlebender des Massakers von Moura. Am 27. März sei er auf den Markt von Moura gegangen, nur 2 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt. Als einer der ersten habe er die 5 Militärhubschrauber gesehen. 4 seien gelandet, 1 in der Luft geblieben. Aus den Hubschraubern seien Bewaffnete gestiegen. Sie hatten laut Cissé eine weiße Haut. Als die Leute den Lärm hörten, bekamen sie Angst und rannten in alle Richtungen davon. Aus dem Hubschrauber, der über dem Dorf kreiste, haben sie auf die Fliehenden geschossen. Der Hubschrauber setzte ihnen sogar nach. Ich gehörte zu denen, die nachher die ersten Leichen des Massakers geborgen haben. Wir alle sind Zeugen, dass die Besatzung des Hubschraubers auf die Fliehenden geschossen hat. Ein weiterer Überlebender, der hier Boubacar Diallo heißt, erzählt ebenfalls von 5 Hubschraubern. Auch er ist im Anschluss an das Massaker nach Bamako geflohen. Als die Hubschrauber gegen 17 Uhr abgeflogen seien, hätten Bewaffnete Moura umstellt, sowohl malische als auch weiße Soldaten. Die Weißen hätten nicht Französisch gesprochen, die Sprache der ehemaligen Kolonialmacht. Die weißen Soldaten sind anschließend von Haus zu Haus gegangen und haben jedes nach Männern durchsucht. Sie haben dabei viele Menschen getötet. Es waren viel mehr weiße als malische Soldaten. Sie haben viele Männer festgenommen und anschließend in kleinere Gruppen geteilt. Die Gruppe, in der ich war die größte. Wir waren vielleicht 400 Leute. Mich haben sie am Montag verhaftet. 2 weiße Soldaten kamen zu unserem Haus und klopften an die Tür. Als ich aufmachte, sah ich die beiden weißen Soldaten und habe die Tür gleich wieder zugeknallt. Sie fingen an, auf die Tür zu schießen. Zum Glück hat sie die Kugeln abgehalten. Auch ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schildert die Abläufe in Moura. Corinne Dufka ist Westafrika-Direktorin der Organisation. Wir haben mit etwa 20 Augenzeugen gesprochen. Die Zeugen glauben, dass es sich bei den weißen Soldaten um Russen handelt. Denn die malische Regierung hatte im Dezember die Entsendung von Gruppen russischer Ausbilder angekündigt. Sie sollen die malische Armee im Kampf gegen die bewaffneten Islamisten unterstützen. Auch Cissé und Diallo sprechen von den Russen. Doch ob es sich um russische Soldaten oder Söldner der berüchtigten, kremlnahen russischen Wagner-Gruppe handelte, können weder Cissé noch Diallo sagen. Die Söldner des privaten Militärunternehmens Wagner tragen keine besonderen Uniformen und keine russischen Hoheitszeichen oder andere Erkennungsmerkmale. Die russische Regierung bestreitet sogar, dass es die Gruppe überhaupt gibt. Nach US-Erkenntnissen wird das Unternehmen dagegen von Jewgeni Prigoschin finanziert, einem engen Vertrauten von Präsident Wladimir Putin. Cissé wurde etwas später festgenommen als Diallo. Am Sonntag hatte ich es zunächst geschafft, abzuhauen und mich im Haus meines Onkels zu verstecken. Dort bin ich erst einmal geblieben. Am Dienstag haben die Bewaffneten angeordnet, dass alle Männer zum Fluss kommen. Ich bin auch gegangen. Ich schätze, dass wir dort etwa 4000 Männer waren. Je 1 oder 2 malische Soldaten bewachten eine Gruppe von Gefangenen. Wer zu fliehen versuchte, kam nicht weit. Die Malier haben uns bewacht. Die Russen haben die Opfer ausgesucht und getötet. Das habe ich selbst gesehen. Die weißen Soldaten sind von Gruppe zu Gruppe gegangen. Sie haben jeweils bis zu 15 oder 20 Männer mitgenommen, um sie zu erschießen. Sie haben die Leute nicht vor unseren Augen erschossen, sondern sind mit ihnen hinter eine Hütte gegangen. Das Massaker habe von Sonntag bis Mittwoch gedauert. Laut Human Rights Watch zählten zu den Verhafteten und Hingerichteten sowohl Dorfbewohner als auch Hunderte von Händlern, die an diesem Sonntag auf den Markt gekommen waren. Etwa 300 Menschen seien getötet worden. Bislang ist unklar, wie viele der toten Zivilisten waren und wie viele tatsächlich einer der islamistischen Terrorgruppen angehörten, die in Mali gegen die Regierung und gegen die Armee kämpfen. Natürlich haben bei uns auch Islamisten gelebt, aber es waren nicht viele. Unter 100 Menschen waren vielleicht 6 Islamisten. Wir kannten sie, weil sie nie ein Geheimnis daraus gemacht haben. Die Exekutionen gingen nachts weiter. Alle 10 Minuten hörten wir Schüsse. Ich bin mir sicher, dass die Anwesenheit der Weißen zu diesem Massaker geführt hat. Es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie malische Soldaten ein solches Verbrechen verübt haben. Zwischendurch kamen immer wieder malische Soldaten zu uns, um unsere Moral hochzuhalten. Sie sagten, wir sollten Ruhe bewahren. Einer vertraute uns an, sie hätten keine andere Wahl. Die Weißen, mit denen sie hier seien, wollten jeden Verdächtigen töten. Sie könnten die Weißen nicht daran hindern.
Bettina Rühl mit Rechercheergebnissen aus Mali. Ende des Monats laufen die Mandate für die beiden Bundeswehreinsätze in Mali aus. Der Antrag der Bundesregierung steht Mitte nächster Woche auf der Tagesordnung im Bundestag. Die Regierung will lediglich das UN-Mandat verlängern. Sie wirft der malischen Regierung die Militärputsche vor und die Präsenz russischer Söldner. Ob man bei der Aufstellung von nur einem Kandidaten überhaupt von einer Wahl sprechen kann, diese Frage dürften sich die Menschen derzeit in Hongkong stellen. Am 8. Mai, also morgen, wird ihr neuer Regierungschef gewählt, de facto aber wird er eingesetzt von der Regierung in Beijing, in Peking. John Lee, der Kandidat, ist ehemaliger Polizist. Bei der Umsetzung des sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes vor 2 Jahren stand er der Zentrale hilfreich zur Seite. Benjamin Eisel aus Hongkong.
Ein Markt im Stadtteil Wan Chai im Zentrum von Hongkong Island. Zu kaufen gibt es Obst, Gemüse, Spielwaren und Handtücher. Die meisten hier wollen sich nicht äußern zur Einsetzung des neuen Regierungschefs. So offen wie dieser 30-jährige Hongkonger sprechen nur wenige.
To be honest, I think the chief executive election is purely.
Wenn ich ehrlich bin, bei der Wahl des Regierungschefs entscheidet ein kleines Gremium, das vom Pro-Peking-Lager kontrolliert wird. Die Allgemeinheit in Hongkong ist dabei kaum involviert. Anders ausgedrückt, wir haben keinerlei Einfluss. Der frühere Polizist John Lee war in den vergangenen Jahren Sicherheitschef in der ehemaligen britischen Kolonie. Bei der Umsetzung des sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes, das die Zentralregierung in Peking vor 2 Jahren für Hongkong verabschiedet hat, spielte er eine entscheidende Rolle. Anhand dieses Gesetzes sind in den vergangenen Jahren viele politische Aktivisten verurteilt worden. Medienhäuser wurden geschlossen, der politische Diskurs und die Zivilgesellschaft zurückgedrängt. Für Chinas Staats- und Parteiführung ist er der Wunschkandidat für die Nachfolge von noch Regierungschefin Carrie Lam. John Lee in einer Fernsehsendung vor wenigen Tagen. In Hongkong sind Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit wichtig. Wir sind eine rechtsstaatliche Gesellschaft. Wir halten am rechtsstaatlichen Geist fest. Deswegen betone ich, alle Menschen müssen die Gesetze befolgen. Das ist eine der Grundideen von Rechtsstaatlichkeit. Für Demokratieaktivisten und Oppositionelle, die im Gefängnis sitzen, ins Ausland geflohen sind oder aus Angst vor Konsequenzen schweigen, dürften die Worte John Lees wie Hohn klingen, sagt Sophie Richardson. Sie ist bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch für China zuständig. Lee ist dafür bekannt, dass er Transparenz verhindert hat, Vorwürfe aufzuklären von Polizeigewalt gegen Protestierende im Jahr 2019. Das lässt schwere Zweifel daran aufkommen, wie ernst er es meint mit der Rechtsstaatlichkeit. In Hongkong selbst äußern sich kaum noch Oppositionelle oder Aktivistinnen aus Angst vor Repressionen. Zehntausende haben die chinesische Sonderverwaltungsregion verlassen. Die meisten von ihnen leben im Vereinigten Königreich. Die Regierung in London hat es allen, die vor dem 1. Juli 1997 in der britischen Kolonie geboren wurden, erleichtert, sich in Großbritannien niederzulassen. An diesem Stichtag wurde Hongkong an die Volksrepublik übergeben. Eine, die im britischen Exil lebt, ist die prodemokratische Politikerin Carmen Lau.
It's just like a drama that happens in Hong Kong and not only for us Hongkongers in exile.
Das, was in Hongkong passiert, ist wie ein Drama. Nicht nur uns Hongkongerinnen und Hongkongern im Exil ist die Wahl egal, sondern auch denen, die noch da sind, denn es spielt keine Rolle mehr, wer Regierungschef ist.
Because for us who will be the chief executive is that just doesn't matter anymore for us.
Am Sonntag soll der 64-jährige John Lee von einem nicht demokratisch legitimierten Gremium gewählt werden zum neuen Chief Executive, wie der Regierungschef in der chinesischen Sonderverwaltungsregion heißt. Das Wahlkomitee wird von der kommunistischen Zentralregierung in Peking kontrolliert. Gegenkandidaten gibt es keine. Eine seiner Top-Prioritäten, quarantänefreies Reisen zwischen Hongkong und dem Festland, was wegen der strikten Null-Covid-Politik in Festlandchina derzeit aber in weiter Ferne scheint. Er will die Wirtschaft in der 7-Millionen-Einwohner-Stadt ankurbeln und etwas gegen die Wohnungsknappheit in Hongkong tun. Meine Politik teilt sich in 4 Hauptbereiche auf. Erstens die Handlungsfähigkeit der Regierung stärken. Zweitens den Wohnungsbau beschleunigen und effektiver machen. Drittens die Wettbewerbsfähigkeit Hongkongs stärken und nachhaltige Entwicklung fördern. Und viertens eine empathische Gesellschaft schaffen und die Entwicklung der Jugend fördern. Der Hongkonger Politikwissenschaftler Chung Kim-hwa, der seit kurzem ebenfalls im britischen Exil lebt, hat Zweifel an John Lees Kompetenz.
All through his life, his career is a policeman, and he had nothing to do with the most essential components of Hong Kong society.
Sein ganzes Leben lang war er Polizist und er hatte nie mit den Bereichen zu tun, die so wichtig sind für Hongkong. Wirtschaft und Handel mit dem Ausland. Er hat aber auch nie etwas mit Gesundheitspolitik zu tun gehabt, mit Sozialpolitik, Wohnungsbau oder Bildung. Er hat keinerlei Erfahrung in all diesen Bereichen. Deswegen ist es nur logisch, daran zu zweifeln, ob er kompetent genug ist oder ausreichend Wissen mitbringt, um sich mit diesen für Hongkong so wichtigen Feldern auseinanderzusetzen.
Kompetenz genug oder knowledge enough to look into these most important areas in Hong Kong.
Zur Ernennung des neuen Regierungschefs Benjamin Eisel. Das war unser Auslandsmagazin am Samstagmittag mit Beiträgen aus Kolumbien, dem Nahen Osten, aus Mali und Hongkong. Ich möchte mich verabschieden, freue mich, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Susanne Ilka-Fief. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.